Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ja, ich habe jetzt ganze 14 Tage, glaube ich, nichts von mir hören lassen. Es ist gerade auch ein bisschen komisch, nach, sage ich mal, so langer Zeit in Anführungszeichen wieder anzufangen. Ich erzähle ja immer wenig Privates hier auf meinem Kanal, aber ich sollte vielleicht euch wenigstens wissen lassen, dass es in nächster Zeit vielleicht nicht 2 bis 3 Folgen die Woche gibt. Da ich eine chronische Krankheit habe, die ich auch schon sehr lange habe, geht es mir im Moment wieder nicht ganz so gut. Und ich muss dann immer schauen, wann ich eine Folge für euch online stellen kann, weil es muss ja auch dann mir gut genug dafür gehen, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich vorarbeiten kann und dann noch eben aufsprechen kann. Ich hoffe auch, dass die Tonqualität heute in Ordnung ist, weil wir bekommen neue Möbel und ich musste das jetzt alles hier an einen ganz anderen Ort umbauen. Ich kann jetzt hier im Moment auch meinen Popschutz nicht vors Mikro machen. Deswegen hoffe ich, dass man meine Stimme auch vernünftig hört. Mein Hund ist auch gerade sehr nah dabei, aber wahrscheinlich hört man ihn wie immer sowieso nicht. Ja, genau, das erstmal dazu. Also es kann sein, dass es jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so regelmäßig wird, weil ich halt immer schauen muss, wie es mir geht. Nichtsdestotrotz fange ich jetzt wieder an und werde euch jetzt gleich auch über einen neuen Fall berichten. Ich wollte euch aber auch noch fragen, ich hatte ja auch abstimmen lassen im letzten YouTube-Community-Beitrag, da könnt ihr ja mal reinschauen, ob ich mal ein, sag ich mal, Video über mich machen soll. Das wäre aber auch nur einmalig, wo ihr mir einfach Fragen stellen könnt, um mich besser kennenzulernen. Ob ihr daran Interesse habt, dürft ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und mich würde sehr interessieren, da wir ja unser einjähriges Jubiläum jetzt vor kurzem hatten von Lias Crime Time, wie lange ihr eigentlich alle so schon dabei seid und meine Podcast-Folgen euch so anhört. Auf den Podcast-Kanälen sowie auf YouTube dürft ihr mir gerne hier oder auch bei Instagram schreiben. Also hier meine ich natürlich in die YouTube-Kommentare. Ja, das war eigentlich auch schon mein Vorwort für heute. Und ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Fall. Heute soll es um den Mordfall Kirsten Saling aus dem Jahr 2009 gehen. Ich meine auch, dass einer meiner Abonnenten oder ein Abonnentin diesen Vorschlag mal gemacht hat und ich dann darauf aufmerksam wurde. Der Mord an Kirsten Saling war im Sommer 2009. Er war kaltblütig und völlig sinnfrei, denn Täter und Opfer kannten sich nicht. Es gab nicht mal einen Hintergrund, wo man bei anderen Mordfällen sagen könnte, das passierte zum Beispiel aus Rache oder Wut. Es gab einfach überhaupt kein Motiv für diese Tat. Kirsten Saling kommt sogar gebürtig aus Lemgo, was jetzt nicht so weit von mir entfernt ist, weshalb mich der Fall noch mehr angesprochen hat. Aber fangen wir mal von vorne an. Kirsten Saling war 2009 39 und lebte mit ihrem Mann mittlerweile in Berlin. Mit ihrem Mann war sie 20 Jahre zusammen. Geheiratet haben die beiden 2001. Kirstens Mann war ihr eine sehr große Stütze, als sie mit 23 an Krebs erkrankte. Sie wurde zwar geheilt, hat sich dann aber entschieden, als Diplompsychologin arbeiten zu wollen, um anderen Krebserkrankten Mut und Hilfe zu schenken. Kirsten arbeitete in der Charité in Berlin im Campus Benjamin Franklin auf der Onkologie. 8 Jahre hat sie dort gearbeitet und wurde sehr geschätzt. Sie war die Richtige für diesen Job, äußerte ein Arzt sich über sie. Sie und ihr Mann hatten eine enge Beziehung zueinander. Sie galt als ein ausgeglichener Mensch. Durch ihre Krebserkrankung eignete sie sich die Qigong-Art an, eine Meditations- und Konzentrationsbewegungsform, die man eher im Gehen praktiziert. Ihr Ehemann joggte aber lieber. Kirsten, die aber aufgrund ihrer damaligen Krebserkrankung einen Teil des Oberschenkels entfernt werden musste, konnte dies nicht mehr. Als die beiden sich spontan entschlossen, am 20. Juni 2009 spontan zum Spandauer Forst zu fahren, an einem schönen Samstag, war es wie immer. Kirsten und ihr Mann teilen sich auf. Sie ging dem Qigong nach und ihr Mann joggte. Am Ende wollen sie sich nach einer gewissen Uhrzeit am Auto wieder treffen. Gegen 8.20 Uhr kommen die beiden am Spandauer Forst an der Schönwalder Allee. Auch wenn es noch früh am Morgen war, waren dort schon einige Sportler unterwegs, ob zu Fuß oder auf dem Rad. Einer Joggerin fällt an diesem frühen Morgen ein junger Mann auf. Er ist komplett in Weiß gekleidet und schiebt sein Fahrrad durch den Forst. Lehnt sich irgendwann an einer Eiche an, sein Blick ist ihr unangenehm. Irgendwann fährt er auch hinter ihr her. Ganze 700 Meter geht das so. Als sie dann irgendwann aber nach rechts abbiegt, sieht sie auch Kirsten Saling, die ganz versunken in ihre Übungen ist. Sie läuft an ihr vorbei. Als sie sich umdreht, sind die Reifengeräusche des Fahrrads verstummt und der Radfahrer verfolgt sie nicht mehr. Die Joggerin hat nun eine gewisse Entfernung erreicht und hört ein Rufen. Dass es Hilfeschreie sind, nimmt die Joggerin allerdings nicht wahr, sie läuft weiter. In dieser Zeit muss es passiert sein und der junge Mann in den weißen Klamotten hat sich jetzt nicht mehr auf die Joggerin fixiert, sondern auf Kirsten Saling. Sie wurde völlig aus dem Nichts mit mehreren Messerstichen zu Boden gerissen. Sie ist noch bei Bewusstsein. Ein anderer Jogger hört die Hilfeschreie. Es ist mittlerweile 8.45 Uhr und er findet Kirsten am Boden liegend vor. Auch er hat den weiß gekleideten Mann auf dem Fahrrad zuvor gesehen. Der Jogger ruft einen Krankenwagen, eine andere Zeugin eilt dazu. Zu der Zeugin sagt Kirsten Saling noch, dass der junge Mann auf dem Fahrrad auf sie einstach, der vollkommen in weiß gekleidet war. Und er sah doch noch so jung aus, äußerte sie. Die Frau nimmt ihre Hand und kniet über ihr. Sie sagt der Frau noch die Telefonnummer ihres Mannes. Die Frau hat aber nichts zu schreiben dabei und ritzt notdürftig die Nummer in den Waldboden. Der Jogger von eben sucht in der Zeit Kirstens Mann, der irgendwo in der Nähe zu finden sein müsste. Leider wird Kirstens Mann sie nicht mehr bei Bewusstsein erleben. Außer einer Beschreibung des Täters und der Telefonnummer teilt Kirsten der Frau noch mit, dass sie ihrem Mann bitte sagen soll, dass sie ihn über alles liebt und ihre gesamte Familie. Als der Rettungswagen eintrifft und der Mann auf Kirsten trifft, ist diese bewusstlos. Sie kommt sofort ins Krankenhaus, verstirbt dort 2 Stunden später an ihren schweren Verletzungen. Welche Verletzungen das jetzt waren oder wie viel Messerstiche, das hält die Polizei als Täterwissen zurück. Die Polizei nimmt sofort die Suche nach dem Täter auf. Er wurde von Kirsten sowie einigen Zeugen beschrieben als 15 bis höchstens 20, 1,75 groß, kurze mittelblonde bis dunkelblonde Haare, mitteleuropäischer Typ, kein Bart oder eine Brille. Er wirkte gepflegt und hatte ein rotes Fahrrad dabei, wo Zeugen aber nicht ganz sicher sind, ob der Lenker rot war oder das Gestell oder Teile des Fahrrads. Das Fahrrad soll ein 26 oder 28 Zoll gewesen sein. Er trug keinen Trainingsanzug, sondern ein weißes Oberteil mit einer Hose, die eben auch weiß war, also ähnlich wie Pfleger das zum Beispiel anziehen. Und eine Kapuze soll er wohl teils getragen haben, daher wurde nie ein Phantombild erstellt, weil man das Gesicht nie richtig sehen konnte, beziehungsweise die Zeugen. Um 8.48 Uhr macht die Überwachungskamera am sogenannten Johannesstift eine Aufnahme, vermutlich vom Täter. Ich blende sie euch jetzt trotz der schlechten Qualität mehrmals mal ins Video ein. Ich habe es aber auch auf Instagram gestellt. Es zeigt jemand, der in Windeseile über das Gelände fährt und er wusste genau scheinbar, wo der andere Ausgang am Johannesstift war, denn er muss ortskundig gewesen sein. Davon geht die Polizei aus. Vom Tatort, das war am Gewässer Kuhlake im Jagen 31, ist das circa 1 Kilometer entfernt gewesen. Da sind diese Aufnahmen entstanden. Eine weitere Zeugin sah den jungen Mann dort auf seinem Fahrrad. Für die Polizei ist schnell klar, das muss Kirsten Salings Mörder sein. Die Polizei gibt die Bilder sehr schnell an die Öffentlichkeit, in Zeitungen, ins Fernsehen. Aber die Qualität der Bilder, die ist so schlecht, dass selbst mit noch besserer Technik nichts rauszuholen war. Es gab zwar noch eine Kamera auf dem Gelände, diese hätte sogar bessere Bilder liefern können, aber gerade diese Kamera war an dem Tag kaputt. Trotzdem gehen innerhalb des ersten Tages über 20 Hinweise ein. Insgesamt waren es am Ende nach Monaten sogar über 900, aber trotzdem führte dies zu keinerlei Erfolg. Am meisten kamen natürlich Meldungen zu roten Fahrrädern ein. Eine Flut derer war kaum zu bewältigen in den ersten Tagen, so die Ermittler. Zeitgleich werden auch Kirstens Verwandte vernommen, auch ihr Ehemann. Diesen konnte man aber schnell ausschließen. Die Tat wurde rekonstruiert, ein Raubmord scheidet aus. Auch ein sexuelles Motiv ist nicht erkennbar. Auch ging der Tat kein Streit voraus. Dass Täter und Opfer sich vermutlich nicht gekannt haben, erschwerte die Ermittlungen sehr. Taucher suchten damals in Tümpeln des Forstes und Hundertschaften den Waldboden nach der Tatwaffe ab. Polizeihunde versuchten, die Fährte aufzunehmen, aber gefunden hat man nichts. Erst recht nicht eine Spur zum Täter. Auch das Johannesstift, eine evangelische, große soziale Stiftung mit rund so 60 Häusern auf einer sehr großen Anlage, wo der Täter ja vermutlich durchgefahren ist, wird sehr schnell in den Fokus der Ermittlungen gerückt. Insgesamt waren das fast 1900 Mitarbeiter, die Bewohner und Patienten und auch die Besucher wurden überprüft. War der junge Mann dort wegen psychischer Probleme bei der Jugendhilfe in Behandlung? Oder hat er vielleicht eine Oma dort, die er im Altenheim regelmäßig besuchte und sich deswegen dort auskannte? Selbst andere Einrichtungen, wo ein junger Mann mit weißer Kleidung, passend zum Beispiel für eine Klinik, gearbeitet haben könnte oder Patient war, wurden kontrolliert. Auch die Schulen in der Nähe, Schrebergärten und angrenzende Wohngebiete. Auch wurden junge Männer überprüft, die dort gemeldet waren, in dessen Postleitzahlenbereich der Spandauer Forst lag. 3000 Personen haben die Ermittler in den vergangenen Jahren überprüft. Ab und zu gehen noch Hinweise ein, aber nichts Zielführendes. Auch zu Aktenzeichen XY ging man mit dem Fall von Kirsten Saling. Damals haben sie dadurch 60 Hinweise erhalten, aber auch dies führte zu keiner heißen Spur. Auch eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro brachte keinen Mitwisser zum Sprechen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn der junge Mann wirklich minderjährig war, dass seine Eltern vielleicht schon was mitbekommen haben, aber genau wie im Fall von Anja Eichele ihre Kinder einfach schützen wollen, nicht zur Polizei gehen oder ihnen ein Alibi verschafft haben. Denn der junge Mann soll gepflegt ausgesehen haben, manchen sogar nett rübergekommen sein und einige Zeugen haben ihn ja auch an diesem Morgen gesehen. Das spricht für mich eigentlich nicht für jemand, der vielleicht, ja, irgendwie auf der Straße lebt oder sowas. Auch, dass der Mord an Kirsten zum Beispiel durch jemand in Auftrag gegeben wurde, schließt die Polizei aus, denn das Motiv fehlt komplett. Auch Probleme mit Kollegen oder Arbeitgebern gab es nicht. Auch gingen die Ermittler ähnlichen Fällen nach. Da gab es mal eine heiße Spur. Am 21. Mai 2013, also fast 4 Jahre nach dem Mord an Kirsten, am späten Nachmittag in der Reinickendorfer Residenzstraße, sticht der 30 Jahre alte Valentin W. an einer Wursttheke in einer Kauflandfiliale auf einen 82-jährigen Mann ein. Noch im Supermarkt hat man ihn festgenommen. Ein Geist habe ihm die Tat befohlen, so sein Anwalt. Kurz darauf bekommen die Kollegen vom Fall Saling, die mit dem Fall von Valentin nicht betraut waren, einen Hinweis. Valentin W. soll mal eine Hütte in der Laubenkolonie am Spandauer Forst gehabt haben, auch 2009. Es hätte also so gut zum Fall von Kirsten Saling passen können. Die Kommissare nahmen den Fall damals auch sofort auf, doch leider endete dieser ziemlich schnell in einer Sackgasse. Denn Valentin W. hatte im Sommer 2009 dunkle, lange Haare, ungefähr zur Zeit, wo Kirsten ermordet wurde, hatte er nämlich sich um einen Job beworben. Zeugenaussagen haben das auch bestätigt. Der junge Mann, der Kirsten tötete, sollte aber helles und kurzes Haar gehabt haben und ein sehr jugendliches Gesicht. Valentin W. schied also als Täter leider aus. Auch ähnliche Messerangriffe prüfte man, jedoch passten die Täter alle nicht zu dem Jugendlichen oder jungen Mann, der Kirsten getötet hat. Wieder stand die Polizei also vor dem Nichts. 13 Jahre ist der Fall bald ungeklärt. Der Täter vermutlich heute 30 bis 35. Für Kirstens Familie war der Verlust sehr schwierig, auch für ihren Mann. Kinder hatte das Paar nämlich keine. Als Kirsten 40 geworden wäre, ließ ihr Ehemann einen Gedenkstein für sie aufstellen. Er liegt im Wald, ein grober Findling, der etwas Moos angesetzt hat, ein sehr großer grober Findling. Er fällt im Wald zwischen dem Laub und den Baumstämmen trotzdem kaum noch auf. Darauf ist eine Messingplatte, auf der geschrieben steht Kirsten Saling, Geburts- und Todesjahr, ein Kreuz daneben mit den Worten »Wer kann dich, Herr, verstehen?« Ja, meine Lieben, das war jetzt der ungeklärte Mordfall an Kirsten Saling aus Berlin, die im Spandauer Forst, ja, erstochen wurde vermutlich. Ohne erkennbares Motiv, ohne eine Beziehung zu Kirsten, musste sie einfach sterben. Was denkt ihr, war das für ein Täter? Hat ihn auch ein Trieb oder eine Psychose wie bei Valentin W. zu dieser Tat bewogen? Ich bin gespannt, was ihr zu dem Fall meint und ich glaube, dass ich selbst, würde ich dort leben, den Wald vermutlich bis heute meiden würde, einfach aus Angst. Die Polizei dachte nämlich auch, dass der Täter nochmal zurückkehrt, das hat er aber leider nicht getan. Man hat das mehrmals überprüft, die Polizei legte sich da auf die Lauer, aber es tat sich nichts. Also der Täter ist bis heute so viele Jahre einfach unauffindbar, obwohl ich mir denken könnte, dass er vielleicht schon ein Elternhaus hatte und vielleicht dort einfach gedeckt wurde oder von der Bildfläche verschwunden ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte man ihn bis heute nicht finden und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint, was das für ein Tätertypus sein könnte. Ja, meine Lieben, ich hoffe, die Tonqualität heute war einigermaßen in Ordnung. Ich musste ja, wie gesagt, in einem anderen Raum aufnehmen, ohne Popschutz. Und ja, ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen. Ich werde es jetzt gleich hören, wenn die Aufnahme stoppt. Und freue mich auf eure Kommentare bei YouTube oder Instagram. Und sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.